The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 3. Februar. Und zuerst geht's zu Anne Schwedt nach New York, unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Sie weiß, was an den Märkten heute Nacht los war.
Ja, da war viel Bewegung drin, Gabor. Vorbörslich stehen die US-Futures um 5 Uhr deutsche Zeit leicht im Plus. Für Gesprächsstoff sorgt vor allem Donald Trump. Er hat ein neues Handelsabkommen mit Indien angekündigt, mit niedrigen Zöllen und großen Buy America-Versprechen. Das stützt tendenziell Indien-Stories und Teile der US-Exportwerte, auch wenn viele Details juristisch noch offen sind. Außerdem sorgt Elon Musk für Fantasie. Er will SpaceX mit seiner KI-Firma xAI verschmelzen und den gemeinsamen Konzern zu einem der größten Tech-IPOs überhaupt an die Börse bringen. Ein Thema, das vor allem KI- und Raumfahrtwerte in den Fokus rückt. Parallel erholen sich Gold und Silber nach dem historischen Absturz deutlich. Gold-Futures liegen am frühen Morgen mit über 3% im Plus. Bei Silber sind es sogar 6%, Gabor.
Vielen Dank, Anne, für dieses kurze Update. Wir hören uns später. Die Union will nur unser Bestes, unsere Arbeitskraft. Markus Söder.
Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt.
Auch der Kanzler weiß, um den lahmenden Gaul der deutschen Volkswirtschaft wieder in ein Rennpferd zu verwandeln, muss ein jeder mehr beitragen, um nicht zu sagen, antraben bitte.
Insgesamt ist die Arbeitsleistung unserer Volkswirtschaft nicht hoch genug. Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Ach ja, und als Ergänzung zur steigenden Arbeitskraft braucht es natürlich auch ein Absenken der Sozialstaatsleistungen. Nochmal Friedrich Merz.
Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Soweit die Theorie. Und solange man im Abstrakten bleibt, bekommt man freundlichen Applaus.
Das ist Bullshit.
Naja, nicht gerade von der SPD-Vorsitzenden, aber sonst eher schon. Wenn nur nicht diese Umsetzung wäre. Da ist es doch wie verhext, sobald man als Politiker konkret wird, endet der Applaus und das Entsetzen ist riesengroß. Da ist zum Beispiel das Gespenst von der Lifestyle-Teilzeit, das Gitta Connemann aus der Flasche gelassen hat und das sie kaum einfangen kann. Gitta Connemann ist eine kernige Konservative aus der Unionsfraktion im Bundestag. Sie will, dass das Arbeitnehmerrecht, das bisherige Arbeitnehmerrecht auf Teilzeit, nicht mehr für alle gilt und so die Produktivität im Lande gesteigert wird. In der ARD erklärt sie das so.
Uns stört das Recht auf Teilzeit ohne Dialog mit dem Arbeitgeber in den Fällen, in denen es keinen Grund gibt, wie Familienarbeit, Care-Arbeit oder berufliche Fort- und Weiterbildung.
Das firmiert bei Connemann, die Chefin der Mittelstandsunion, ist als Lifestyle-Teilzeit. Der Aufschrei riesengroß, auch in der Union, na klar, Merz ist ebenfalls nicht amüsiert. Diese Aufregung braucht er als allerletztes, das Ganze ist nicht in seinem Sinne. Auch der CDU-Sozialpolitiker und Arbeitsminister in NRW, Karl-Josef Laumann, fordert mehr Fingerspitzengefühl im Interview mit dem RND. Die Deutschen seien doch nicht faul, sagt er. Und der CSU-Chef Markus Söder stört sich nicht nur an dem Begriff Lifestyle-Teilzeit.
Ich würde zunächst mal sagen, ich würde den Begriff nicht verwenden unbedingt, weil es für viele Leute einfach eine Lebensplanungsfrage ist und eine Frage von Lifestyle. Wir sind der Meinung, dass länger arbeiten sinnvoll ist, aber wir wollen da eher Anreize setzen. Deswegen glauben wir, dass ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit der falsche Weg ist.
Jetzt kann man ja sagen, Gitta Connemann hat am Ende einfach nur ihren Kanzler beim Wort genommen und ja, zwei Zahlen dazu zeigen das Problem. Es gibt über 1,2 Millionen offene Stellen in Deutschland. Und zugleich liegt die Teilzeitquote bei über 40%. Connemann hat also einen Punkt. Inhaltlich, aber das Wort Lifestyle, Teilzeit, das man so herrlich missverstehen kann, ist nicht die Sprache, mit der man die Herzen der Wählerinnen und Wähler wärmt. Aber damit ja nicht genug. Dann ist da noch diese CDU-Debatte um die Zahnarztkosten. Welt TV berichtet.
Zahnarztbesuche könnten für Patienten bald teurer werden. Der Wirtschaftsverband der CDU fordert, Zahnarztbesuche aus dem Leistungskatalog gesetzlicher Krankenkassen zu streichen. In einer Agenda für Arbeitnehmer, die Bild vorliegt, fordert der Unternehmerverband echte Reformen vom Bundeskanzler Friedrich Merz und seinem Koalitionspartner der SPD.
Das tut schon beim Zuhören weh, dass jeder ausgerechnet den teuren Zahnarzt jetzt selber zahlen soll. Tja, das klingt nach gezielter Provokation vom CDU-Wirtschaftsrat. Kältester Kapitalismus, sollte man meinen. Und naja, die Reaktion kam auch prompt. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Einzelne Vorschläge, sagt der Carsten Linnemann, wie die jüngste Debatte um die Zahnarztkosten, sind nicht zielführend. Zitat Ende. Politik mit der Dampframme funktioniert nicht, so groß der Frust auch sein mag über diesen ausgebliebenen Herbst der Reformen. Gute Politik muss Freude bereiten, nicht Schmerzen. Schon gar nicht wenige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. In gut 3 Wochen steht erstmal ein CDU-Parteitag an, natürlich in Stuttgart. Und bis dahin sollte die CDU das gefunden haben, was sie derzeit vermissen lässt: ihre Geschlossenheit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der NATO-Militärstrategin Florence Gaub spreche ich jetzt gleich über Donald Trump. Und sie wagt eine optimistische Prognose zum Ukraine-Krieg.
Das wird dann vielleicht nicht der große Frieden sein, danach ist alles bestens, aber dass es zumindest zu einem Ende der Kampfhandlungen kommt, das sehe ich durchaus für dieses Jahr.
Anne Schwede hat die neuesten Zahlen von Palantir und Mick Jagger zeigt, dass er beides kann. Rocker sein und stolzer Opa. Seine Tochter sagt, er sei sogar ein sehr guter Opa. Die Welt sortiert sich neu. Während Russland die Ukraine in den mittlerweile 4. Kriegswinter zwingt und China seinen Anspruch als Ordnungsmacht anmeldet, geraten die transatlantischen Beziehungen unter Dauerspannung. Die alte Gewissheit jedenfalls einer stabilen, westlich dominierten Weltordnung, sie bröckelt. Und mit ihr das bequeme Gefühl, dass Politik schon irgendwie hinterherkommt und wir in sicheren, weil stabilen Zeiten leben. Eine Frau, die ihre Berufung gefunden hat im Analysieren und Nachdenken über Zukunft, über die Zukunft der Geopolitik, das ist Florence Gaub. Sie kennt die NATO von innen, denn sie ist die Chefin des NATO Defense College in Rom. Das wiederum ist eine Bildungs- und Forschungseinrichtung der NATO für die Ausbildung von militärischen Führungskräften. Ihr neuestes Buch heißt Szenario und darin denkt sie über mögliche globale Zukünfte nach. Sie lässt dem Leser die Wahl zwischen verschiedenen Optionen, zwischen verschiedenen Szenarien. Das Ganze ist also ein Mitmach-, ein Mitdenkbuch. Spannend. Mit Florence Gaub spreche ich darüber, wie sie über die NATO und unsere Zukunft denkt. Hören wir doch mal rein, was diese strategisch kluge und militärisch erfahrene Frau uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Florence Gaub.
Hallo.
Das Szenario, die NATO zerfällt, war in allen Zeitungen monatelang. Das aber zumindest scheint jetzt vom Tisch zu sein. Die NATO zerfällt nicht, richtig?
Vorerst nicht, aber wissen Sie eigentlich, wir sagen bei uns in der NATO, wir sind eigentlich immer in der Krise. Mindestens einmal im Jahr sagt jemand, jetzt ist es das Ende der NATO. Also von daher ist das eigentlich dauernd der Fall.
Aber man hat das Gefühl, nach der Grönland-Entscheidung von Trump, also ein NATO-Land nicht anzugreifen, dass man doch wieder zueinander gefunden hat, zumindest so eine Art Normalität wieder eingekehrt ist, oder nicht?
Also was schon interessant ist, wenn Sie in der Maschine arbeiten, ist, dass es natürlich eine Schere gibt zwischen dem, wie es außen wahrgenommen wird und wie was dann innen stattfindet. Klar, die Gefühle jetzt außen sind schon sehr nach oben gekocht. Hinter den Kulissen, jetzt unter den Diplomaten, war die Stimmung immer sehr professionell, auch versöhnlich, sogar auch von amerikanischer Seite. Also da hatte man eigentlich nicht das Gefühl, jetzt ist es gleich vorbei. Also von daher denke ich, ja, das ist jetzt nicht die große Scheidung. Ich glaube zum Beispiel, dass der Irakkrieg 2003 eigentlich die Alliierten zumindest nachhaltiger, länger verletzt hat. Aber ganz klar ist, und jetzt haben es auch wirklich alle Europäer verstanden, sie müssen mehr für ihre eigene Verteidigung tun, egal wie die Beziehung zu den USA ist. Und das ist, glaube ich, das, was bleibt.
Gut, das wird ja jetzt auch getan und das wird auch jeden Tag von der deutschen Politik nach vorne gestellt, was wir alles Tolles tun. In Ihrem Buch lese ich so Sätze wie Politik ist langsam, Bedrohungen sind schnell. Haben Sie dabei auch an den Ukraine-Konflikt gedacht, wo die Bedrohung jede Nacht sehr schnell ist, jetzt auch hinter der Frontlinie wird jede Nacht bombardiert und die Politik doch sehr, sehr langsam im Westen reagiert?
Ja, das ist leider Gottes ein Phänomen des Kriegs an sich, dass Krieg sowas wahnsinnig Schnelles ist, natürlich auch absichtlich mit Überraschung arbeitet und dass natürlich gerade Demokratien sich schwer tun, dann so angemessen, vor allem zeitlich angemessen darauf zu reagieren. Also das, denke ich, wird auch nicht so wahnsinnig leicht auszuhebeln sein, weil das eben so sehr in unserer Natur der Sache ist, dass wir so arbeiten. Aber natürlich gerade im Krieg, und deswegen haben wir ja jetzt auch einen Nationalen Sicherheitsrat, müssen die Entscheidungswege eigentlich viel kürzer sein. Ja, das stimmt.
Aber ist denn der politische Wille überhaupt da, diese Ukraine jetzt nicht hängen zu lassen? Man hat das Gefühl einer großen Müdigkeit, auch der politischen Klasse, was die Ukraine angeht. Zelensky tritt weiter auf, wirbt, mahnt, appelliert, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr. Jedenfalls scheint er nicht mehr in der Lage zu sein, die Russen auf Abstand zu halten.
Naja, also was natürlich ein Fakt ist, ich glaube auch auf allen Seiten ist, was Sie gerade als Müdigkeit bezeichnet haben, ich meine, dass das jetzt schon so lange läuft, dieser Krieg, 4 Jahre fast, dass natürlich, ich sage jetzt mal, diese große Emotion des ersten Moments, die ist nicht mehr da. Aber was ich schon sehe, ist eine totale Solidarität. Also in der Sache wird niemand jetzt die Ukraine hängen lassen und sagen, ja, okay, so wir haben euch bisher hierher begleitet, jetzt lassen wir euch allein. Was halt alle wollen, ist natürlich einen diplomatischen Durchbruch. Und ich glaube, dass auch Zelensky das will. Wo es jetzt gerade feststeckt, ist natürlich auf der Ebene militärisch, auch wenn Russland natürlich jetzt immer weiter Fortschritte macht. Militärisch wird Russland diesen Krieg nicht so entscheiden können, wie sie es gerne hätten. Also es gibt dann eine Studie, die hochrechnet, dass wenn er diese Gebiete, die er jetzt auf dem Verhandlungstisch noch versucht zu bekommen, wenn er die militärisch erobern wollen würde, dann müsste er nochmal 5 Jahre Krieg in Kauf nehmen. Er, Putin meine ich jetzt. Mhm. Also von daher, dieses, dass der Krieg weitergeht, ist im Wesentlichen, um Druck auf die Verhandlungen auszuüben. Und ich hoffe doch sehr, dass gerade im Frühjahr, wenn die Ukraine nicht mehr so mit dem Rücken gegen die Wand ist, der Winter ist im Krieg immer die schwerste Jahreszeit, dass wir dann irgendwann zu einem diplomatischen Durchbruch kommen.
Das wäre Ihre Prognose, auch zuversichtliche Prognose für dieses Jahr noch?
Ich denke schon, ja. Ich denke schon, also das wird dann vielleicht nicht der große Frieden sein, danach ist alles bestens, aber dass es zumindest zu einem Ende der Kampfhandlungen kommt, das sehe ich durchaus für dieses Jahr.
Man hat bei Trump das Gefühl, Amerika gibt zweimal. Einmal ihn mit seinen ganzen Sprüchen, Drohungen und so weiter und dann eine sehr realpolitische Abteilung, Marco Rubio, aber auch Herr Bitkoff und Herr Kushner, sind doch Kräfte unterwegs, die realpolitisch zu verorten sind. Teilen Sie das, dass es diese zwei Amerikas gibt, das eine das Wilde und das eine das Realpolitische?
Absolut. Und ich glaube auch in dieser Frage jetzt um Grönland, dass es das Realpolitische ist, was zum Beispiel gewonnen hat. Ich glaube, das ist bei uns in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen worden, dass man natürlich gesehen hat, dass sowohl im Kongress, also Abgeordnete, aber natürlich auch in der öffentlichen Meinung, dass die Wirtschaft alle sehr stark auf das Weiße Haus und natürlich übrigens auch seine Berater selber auf Trump eingewirkt haben, dass er diese Grönland-Sache sein lassen soll. Also das hat sicherlich wahrscheinlich den größten Einfluss auf ihn gehabt. Natürlich sah es dann so aus, dass der NATO-Generalsekretär kommt und plötzlich stimmt er ihn um. Das ist gut für Mark Rutte, dass es vielleicht so gesehen wird. Aber ich glaube tatsächlich, diese Teile Amerikas, die dürfen wir auch nicht vergessen. Also es ist ja auch so, dass er in seinen Umfragewerten steht, Trump nicht besonders gut da. Deswegen tue ich mir auch so ein bisschen schwer mit diesen Aussagen, dass die USA sich komplett verändert haben, dass sie nie wieder zu dem zurückkehren werden, was sie mal waren. Also erstens, klar, niemand geht zurück dahin, wo er mal war. Geschichte geht immer nach vorne. Aber ich glaube doch, dass wir diese große Teile des amerikanischen politischen Establishments und natürlich auch der Bevölkerung auf keinen Fall jetzt unter den Bus werfen sollten und sagen, das sind alles mager Republikaner. Das stimmt natürlich nicht.
Claudia Major hat zum Beispiel in Sachen Grönland auf die Fakten geschaut und sagt, hält uns gewissermaßen den Spiegel vor und sagt, da ist schon was, er hat einen Punkt, da gibt's Aktivitäten von Chinesen und von Russen, die er eher bemerkt hat als wir, derweil wir ans ewige Eis, an Eisbären und an Klimawandel denken. Bei Grönland denkt er an militärische Bedrohung. Wie sehen Sie das?
Insofern hat Trump natürlich recht, dadurch, dass die Polkappen schmelzen, dass China schon vor über 10 Jahren sich als arktisnahen Staat definiert hat, dass China zum Beispiel letztes Jahr Wehrübungen vor der Küste von Alaska gemacht hat. Also das würde uns auch nicht gefallen, wenn Russland Wehrübungen jetzt irgendwo in der Nordsee machen würde. Also das stimmt alles. Er hat es natürlich zum Teil übertrieben. Er verweist ja auch auf Russland. Russland zum Beispiel hat eigentlich gar nicht so ein Interesse an Grönland gezeigt. China aber in der Tat schon. Russland interessiert sich aber insgesamt sehr für die Arktis. Also deswegen, mein Buch hat die Ambition darauf, in der deutschen Öffentlichkeit tatsächlich diese Sensibilität für die Arktis zu schaffen als einen kommenden strategischen, ja, Punkt, wo, neuralgischen Punkt, wo sich starke wirtschaftliche Interessen, und ich rede noch nicht mal von seltenen Erden, ich rede nur vom Handel, starke wirtschaftliche Interessen aufeinandertreffen auf starke militärische Interessen. Und wenn zu viel los ist, dann kann natürlich auch gerne mal was schiefgehen.
Und diese Art Geostrategie, sagen Sie, gilt nach wie vor, dass da ist ein Land, da muss man durch vielleicht, da sind Durchfahrtswege. Das gilt nach wie vor auch in der Zeit von diesen Hyperschallraketen, die in wenigen Minuten von Moskau zum Beispiel in Berlin und anderswo landen können. Braucht man da noch Seewege und die ganze maritime Langsamkeit?
Ja, tatsächlich gibt es viele Analysen zur Zukunft des Krieges, die davon ausgehen, dass, wenn es zu einem Krieg kommen würde, dass es auf hoher See wäre. Es müsste sich so vorstellen, dass erstens natürlich die Wirtschaft, also dass alleine sie so viele Schiffe dann haben, die zum Beispiel von Hamburg nach Shanghai 10 Tage schneller sind über den Norden, als wenn sie über den Suezkanal fahren. Aber sie haben natürlich auch die Tatsache, dass die meisten, dass viele russische Atombomben, aber eben auch andere Langstreckenraketen auf U-Booten stationiert sind, die oben in der Arktis sich tummeln. Die russische Marine baut sich gerade auf. Sie haben diese ganze Thematik, die wir früher nicht hatten, mit dem Schutz von Unterwasserkabeln, also gerade Internet. Dann haben sie jetzt auch, wir reden ja immer über Drohnen, aber eigentlich sind Unterwasserdrohnen, sind jetzt eigentlich der nächste kommende Schrei, sage ich jetzt mal. Und dann noch eine durch den Klimawandel veränderte Bedingungen, viel mehr Stürme, aber auch durch höhere Wassertemperatur können U-Boote schneller entdeckt werden. Also wir müssen 360 Grad die ganze Zeit alles im Blick behalten.
Gefallen Ihnen die Europäer, auch der deutsche Kanzler, wie Sie von europäischer Souveränität und anderem auf einmal sprechen und sich ertüchtigen, nicht nur Verteidigungsausgaben hochzufahren, sondern auch Ihr Selbstwertgefühl hochzufahren?
Ja, ich finde absolut. Also ich hätte mir natürlich noch ein bisschen mehr gewünscht und natürlich hätte ich es mir früher gewünscht. Also ich fand Davos, ich war auch in Davos, ich war insgesamt doch sehr zufrieden mit der Performance von allen Europäern, die da waren. Alexander Stubb aus Finnland, natürlich Macron, Merz. Ich finde, die Europäer haben jetzt im Januar eigentlich schon mal einen ganz guten Start hingelegt.
Und trotzdem schreiben Sie, die Zukunft ist messy, also unordentlich.
Immer.
Dabei bleibt's.
Dabei bleibt's.
Weil?
Weil einfach zu viele verschiedene Akteure immer in der gleichen Küche mit rumwurscheln. Also Europäer können etwas tun, aber es wird auch immer andere Akteure geben. Dann haben sie Innovation, dann haben sie immer Überraschungen gehören zur Zukunft mit dazu, negative wie positive auch.
Das heißt, wenn Staaten und Staatenbündnisse resilient werden sollen, heißt es ja immer, dann muss es der Einzelne, die Einzelne eben auch werden in dieser Zukunft, die messy ist.
Absolut. Und ich glaube tatsächlich, wir sind intolerant geworden gegenüber Ungewissheit, gerade in Deutschland. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass die Zukunft so vorhersehbar ist und dass so ein Zug, der auch so schönen Gleisen fährt. Aber das war immer nur eine Illusion. Messi heißt ja nicht unangenehm. Messi heißt einfach unordentlich. Da ist natürlich auch kreative Schaffenskraft drin. Daraus kann man ja auch was Gutes machen. Ich glaube, Resilienz besteht tatsächlich darin, dass jeder Einzelne verstanden hat, es geht nicht nur um Wasserkanister im Keller, sondern wie man mit Informationen umgeht, wie man seine mentale Gesundheit, seine kognitive Gesundheit in Schach hält. Ich glaube, das gehört alles im 21. Jahrhundert zum Erwachsensein absolut dazu.
Und diese Zukunft muss man in irgendeiner Weise auch mögen und vielleicht auch umarmen.
Ja, absolut.
Tja, vielen Dank, Frau Gaub, für dieses Gespräch. Wir sind schlauer als vorher. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute.
Danke Ihnen auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat die Software-Schmiede Palantir neueste Zahlen veröffentlicht. Anne Schwedt in New York hat mal in die Bücher geschaut. Wie sehen denn diese Zahlen aus?
Ja, Palantir hat ein echtes KI-Knallerquartal hingelegt. Umsatz und Gewinn lagen klar über den Erwartungen. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 70% hochgeschossen. Treiber sind vor allem das US-Geschäft. Die Einnahmen mit Behörden wie Pentagon und Heimatschutz sind im deutlichen zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Und im kommerziellen US-Bereich haben sich die Umsätze sogar mehr als verdoppelt. Besonders wichtig für die Börse, der Ausblick ist noch stärker als das Quartal selbst. Palantir stellt für dieses Jahr ein Umsatzplus im hohen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht, weit über den bisherigen Prognosen. Entsprechend legte die Aktie nachbörslich um rund 7% zu.
Und auch der Unterhaltungsgigant Disney hat Zahlen vorgelegt. Anne, klär uns auf.
Ja, Disney hat solide Zahlen vorgelegt, würde ich sagen, aber ohne großen Wow-Effekt. Und das sieht man auch an der Aktie. Der Umsatz ist im Jahresvergleich um rund 5% gestiegen. Der bereinigte Gewinn lag leicht über den Erwartungen. Und vor allem das Parks-, Ressorts- und Kreuzfahrtgeschäft brummt. Erstmals hat dieser Bereich über 10 Milliarden Dollar in einem Quartal umgesetzt, mit Zuwächsen im mittleren einstelligen Prozentbereich bei den Parks. Streaming macht ebenfalls Fortschritte. Disney Plus und Hulu wachsen beim Umsatz zweistellig. Und fürs laufende Quartal stellt der Konzern einen deutlichen Gewinnanstieg in diesem Bereich in Aussicht. Nach Jahren der Verluste ist das ein wichtiges Signal. Gleichzeitig drückt aber der Sportsender ESPN mit höheren Rechtekosten und schwächeren TV-Paketen auf die Marge. Und Anleger schauen zusätzlich nervös auf die anstehende CEO-Nachfolge von Bob Iger. Unterm Strich kann man also sagen, operativ auf Kurs, aber genug Unsicherheiten, damit der Markt erst einmal vorsichtig reagiert mit einem Aktienminus von 7,4%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass selbst für die Rocker der Rolling Stones die wilden Tage auf Welttournee irgendwann zu Ende gehen mussten. Kaum vorstellbar für den Frontsänger Mick Jagger. Damals sangen sie von Frust und innerer Leere, vom Konsumdenken, von einer Gesellschaft, die alles haben kann und trotzdem nicht erfüllt ist. Es ging um Sehnsucht nach etwas Echtem, nach ernsthafter Erfüllung. Und nun, mehrere Jahrzehnte später, scheint zumindest Rolling Stones Frontman Mick Jagger genau das gefunden zu haben. Die Familie als Zentrum von Erfüllung. Mick Jagger hat 8 Kinder mit 5 verschiedenen Frauen. Und entsprechend groß ist auch die Altersspanne. Seine älteste Tochter ist jetzt 55 Jahre alt, während sein jüngster Sohn das Alter noch an den Fingern beider Hände abzählen kann. Seine Tochter Elizabeth Lizzie Jagger ist ein britisch-amerikanisches Modell. Sie schwärmt von Vater Mick, wenn er mit seinen Enkelkindern spielt. Er sei nämlich, sagt sie, ein fantastischer Großvater, sehr präsent, oft da, wirklich beteiligt am Familienleben. Für sie selbst dürfte es anders ausgesehen haben, früher, als sie selbst Kind war. Denn da veröffentlichten die Stones gerade ihr 20. Studioalbum, gefolgt von einer Welttournee. Da war kein Platz für Spielplatz und Kindergeburtstag, keine Playdates, stattdessen Bühne, Hotel, Backstage, im besten Falle Aftershow-Party. Aber jetzt hat Mick Jagger offenbar für seine Kinder und seine Enkel doch noch das gefunden, wovon er früher nur gesungen hat. Zeit. Ich wünsche Ihnen einen erfüllten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.